In Zukunftsmobilisten, wir begrüßen heute Franz Rother und ich gebe das Wort an Sie.
Ja, schönen guten Tag. Es freut mich sehr, dass ich hier in dieser Runde einfach mal mich und mein Projekt vorstellen kann. Der Name ist bereits gefallen, Franz Rother. Ich bin im Augenblick Chefredakteur der Plattform Edison aus der Verlagsgruppe Handelsblatt. Eine Publikation, ein Magazin, eine Website und ein Live-Format, was sich mit den Themen der smarten neuen Mobilität und dem vernetzten Leben auseinandersetzt. Diese Plattform ist vor einem Jahr von mir aus der Taufe gehoben worden, einfach aufgrund der intensiven Beschäftigung mit der Materie seit über 30 Jahren. Ich habe hier bei der Verlagsgruppe Handelsblatt vor 18 Jahren angefangen als Redakteur im Technikressort, war dann zwischenzeitlich stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftswoche und habe mich in den Jahren allzeit immer mit Mobilitätsthemen auseinandergesetzt, insbesondere auch mit der Automobilindustrie, Veranstaltungen organisiert und moderiert. Und worüber redet man? Na, zumindest seit 3 Jahren, seit der großen Dieselkrise, über Transformation, auch die Energiewende, was die Antriebsformen anbetrifft. Und meine Idee war, ja, das können wir sporadisch machen, das können wir aber auch sozusagen zusammenführen, die Themen. Denn die Pioniere, die in dieser Branche oder in diesem Themenfeld unterwegs sind, ticken anders, wie ich festgestellt habe. Und deshalb haben wir auch den Begriff der Generation E formuliert. Und das sind Menschen, die sich für eine in sehr offensiver, optimistischer, positiver Art und Weise mit Innovationen auseinandersetzen. Innovationen insbesondere im Mobilitätsbereich, die den Diesel schon lange hinter sich gelassen haben, aber damit dann auch Fragen verknüpfen, nicht nur der Mobilität, auch der Energiegewinnung, der Speicherung, der Vernetzung, die visionär unterwegs sind und überlegen, wie wir uns in Zukunft bewegen werden. Geht ja nicht nur um den Elektroantrieb als solchen, den Austausch des Elektroantriebs gegen den vorherigen Dieselantrieb, sondern es geht eigentlich darum, so sehe ich es und so sehen es unsere Kollegen hier, dass wir Mobilität insgesamt jetzt neu denken. Wir haben ja quasi einen perfekten Sturm hinter uns. Ausläufer spüren wir immer noch, den perfekten Sturm, dass sozusagen der Dieselskandal bei Volkswagen dafür gesorgt hat, dass jetzt der Antrieb als solcher in Frage gestellt wird, der Dieselantrieb. Auf der anderen Seite haben wir große Probleme in den Städten. Wir haben Dieselfahrverbote, wir haben hohe Schadstoffbelastungen, wir haben eine marode Infrastruktur, Straßeninfrastruktur, Schieneninfrastruktur. Also ich finde, das ist im Prinzip der ideale Anlass, auch vor dem Hintergrund Klimawandel, einfach mal drüber nachzudenken, wie können wir unsere Mobilität auch morgen darstellen und die Verkehre optimieren, ohne die nachfolgenden Generationen zu belasten. Ja, und das war, wie gesagt, der Anlass, Edison aus der Taufe zu heben. Vielleicht noch einen Begriff oder ein paar Worte zu Edison als solche. Namensvetter ist Thomas Alva Edison, der Erfinder und Unternehmer aus dem späten 19. Jahrhundert. Ich sage immer, der Mensch, der das Licht in die Welt brachte, der viele Dinge, die heute unser modernes Leben ausmachen, mit seinen Erfindungen geprägt hat. Ich finde, er passt ganz gut auch in die heutige Transformation.
Ja, 2 Punkte. Sie sind von der Ausbildung her Politikwissenschaftler, ist das richtig?
Ja, ich habe Politologie studiert, Germanistik und Kunstgeschichte. Interessante Kombination. Ich wollte mal Kulturkritiker, Architekturkritiker werden. Als ich da parallel zum Studium für den Kölner Stadtanzeiger arbeitete, das ist sozusagen, also Tageszeitung, meine Basis gewesen. Ich bin, um die Vita kurz zu skizzieren, dann beim Deutschlandfunk gewesen, dort ein wenig Ausbildung genossen, bin dann zur Autozeitung des Bauer Verlags gegangen für 2 Jahre, habe in dem Zusammenhang auch meinen ersten Kontakt mit Elektroautos gehabt. Und bin dann anschließend, wie es geschildert zur Wirtschaft hier nach Düsseldorf gewechselt, war zwischendurch Gründungschefredakteur der Fachzeitung Automobilwoche in Oberpfaffenhofen und bin danach hier wieder in die Verlagsgruppe
Okay, weil wir haben hier eigentlich, ich versuche es zwar auch ein bisschen zu reduzieren, aber einen Überhang an Ingenieuren und Informatikern. Deswegen ist das mal ganz interessant. Ja, mich hat ein bisschen gewundert, dass sie es Edison genannt haben. Also er hat das Licht in die Welt gebracht. Übrigens, die Glühbirne hat er nicht erfunden. Das war jemand vor ihm, nein, aber er hat sie kommerzialisiert.
Er hat es optimiert. Vorher nur ein paar Stunden. Bei ihm funktioniert es dann anschließend wesentlich länger. Er hat das Telefon optimiert. Erfunden wurde es von Graham Bell. Er hat einen Börsenticker erfunden. Er hat einen Kinematographen, also im Prinzip einen Filmprojektor, darüber 1000 Erfindungen gemacht. Und Thomas Alva Edison hatte auch einen sehr schönen Spruch. Seine Ambition war, klar, neben kommerziellen Erfolg, aber auch das Leben der Menschen einfacher zu machen. Und was in dem Zusammenhang, was Elektromobilität anbetrifft, er hat am Aufbau einer Ladeinfrastruktur gearbeitet. Er hat die galvanische Zelle optimiert. Also er arbeitete schon an einem Elektroauto, aber er hatte einen Mitarbeiter, der hieß Henry Ford, und der hat sich dann mit dem Verbrennungsmotor selbstständig gemacht und damit zumindest diesen Teil, die Elektromobilität im frühen 19. Jahrhundert, damit zunichte gemacht. Und die Erfolgsgeschichte des Verbrennungsmotors, ja gut, die haben wir dann später auch intensiv erlebt.
Es gibt übrigens auch noch einen sehr schönen, wenn wir jetzt hier mal einen geschichtlichen Exkurs machen, es gibt auch noch einen sehr schönen Briefdialog zwischen Henry Ford und Thomas Alva Edison. Ford hat im Gegensatz zu Edison sich sehr früh, also in den um die Jahrhundertwende 1900, sich auf das Verbrennungsmotor festgelegt, weil er glaubte, dass Männer das fossile Auto, also den Verbrennungsmotor, mehr mögen werden als das Elektroauto, weil es lauter ist, weil es schneller ist, weil es dynamischer ist. Er hat auch recht behalten, aber gut, es hat auch an der Batterie gelegen.
Das Schöne daran, um das noch zu ergänzen, wenn wir schon in das Anekdotische gehen, die Frau von Henry Ford fuhr Elektroauto.
Ja.
Die hat mehrere Fahrzeuge bestellt, weil sie im Unterschied zu ihrem Mann gerade den ruhigen Verkehr liebte. Und was auch noch in dem Zusammenhang mit Thomas Alva Edison interessant ist, es gab ja den berühmten Current War, den Kampf mit Nikolai Tesla. Und das war sozusagen auch ein Aspekt bei der Namensgebung, der mit hineinspielte. Viele Menschen schwärmen heute über eine Automarke namens Tesla. Viele wissen, oder wenige wissen eigentlich, dass sich hinter diesem Namen Tesla auch ein Erfinder verbirgt, Nikolai Tesla. Und der war mal beschäftigt bei Thomas Alva Edison. Der hat für ihn unter anderem Bogenlampen in Frankreich verkauft. Und insofern haben wir dort auch ein, wenn man so will, ein kleines Spannungsverhältnis zwischen Gleichstrom und Wechselstrom, zwischen Tesla und Edison. Und ja, Tesla ist im Augenblick sehr populär. Und insofern haben wir gedacht, ja, dann setzen wir uns mit Edison oben drauf.
Um das nochmal für die Hörer nochmal zu skizzieren, Nikolai Tesla hat praktisch den Wechselstrom präferiert gegenüber Edison, der den Gleichstrom setzte. Da gibt es auch noch sehr schöne Bilder im Netz, wie Edison einen Test gemacht hat, wo ein Elefant mit Wechselstrom umgebracht wird und er eben praktisch Gleichstrom gesetzt hat. Aber das war eine Pleite. Wechselstrom hat sich natürlich durchgesetzt. Deswegen ist Strom heute auch noch tödlich. Aber das ist so dieser Beginn der Technologieentwicklung seiner Zeit. Also praktisch ist der Name Edison dann eben so ein bisschen Programm für die Ausrichtung. Also man denkt in einem Netzwerk, ausgehend von verschiedenen Akteuren in der Gegenwart, will man verschiedene technologische Entwicklungen, die sich abzeichnen, die jetzt aber auch schon da sind, wie das Elektroauto. Es ist ja das moderne Elektroauto seit 2010. Für euch auch von Großserienherstellern will man im Prinzip zusammenführen unter der Marke Edison Media praktisch im Handelsblatt.
Richtig, das ist die Intention dazu. Wir wollen keine Autozeitung machen, keine Elektroautozeitung machen. Das Themenfeld ist viel größer und es ist ein riesiger Transformationsprozess, den wir im Augenblick erleben, im Zusammenhang mit einer Elektrifizierung, der Antriebe, Elektrifizierung auch der Produktion, Digitalisierung und wie gesagt, Thomas Alva Edison stand auch damals für diese große Breite an Themen und insofern haben wir gesagt, das können wir wunderbar übertragen in eine ähnliche Transformationszeit, wie sie seinerzeit drüben in den USA im sogenannten Gilded Age stattfand. Aber ja, das war sozusagen unsere Kreation und da kam auch noch hinzu, dass im Prinzip im letzten Jahr, als wir gegründet uns haben, unter diesem Namen Thomas Alva Edison seinen 160. Geburtstag gefeiert hätte. Leider hat nicht geklappt, dass sozusagen der Film, der in Hollywood zu dem Anlass gedreht wurde, über den Current War, mit der Starbesetzung von Benedict Cumberbatch in der Rolle von Edison in die Kinos kam, weil ein gewisser Weinstein und die MeToo-Affäre das verhindert haben. Der Film ist gedreht, liegt irgendwo in den Archiven. Aber das ist war für uns sozusagen ein Punkt mehr zu sagen, ja Menschenskinder, passt perfekt. Zwei Romane sind dazu drüben geschrieben worden, liegen auch in deutscher Sprache vor, die wir hier auch genutzt haben in der Einführungsphase, um einfach diese Persönlichkeit herüberzubringen und die Denke, die dahinter steht, vor allen Dingen.
Und wie nehmen Sie jetzt so im Prinzip die Medienlandschaft ums Elektroauto und um diese Themenfelder insgesamt herum wahr?
Ja, wir, behaupte ich jetzt mal, waren unter den ersten, die sich intensiv publizistisch mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Mittlerweile wächst da einiges daran, weil es natürlich auch ein großes Kommunikationsbedürfnis auf Seiten der Industrie gibt. Da muss ein wenig auch Missionierungsarbeit geleistet werden. Das heißt, wir haben uns in 130 Jahren sehr intensiv mit dem Verbrennungsmotor, was jetzt Mobilität anbetrifft, auseinandergesetzt. Jetzt kommen Elektroautos, da müssen Grundbegriffe geklärt werden, muss den Leuten erklärt werden, dass man nicht mehr Benzin in den Tank gibt, sondern Strom in Batterien lädt. Wie geht das eigentlich? Und wir haben dann auch festgestellt, ja, das ist natürlich auch ein interessantes Umfeld, um unsere Themenfelder aus der Verlagsgruppe Handelsblatt dort zu spielen.
Aber man muss schon sagen, dass sich der Journalismus auch nicht gerade mit Ruhm gekleckert hat in der Aufklärung des Dieselskandals. Der Autojournalismus hat die Machenschaften nicht aufgedeckt. Es waren kleine NGOs. Mir fehlt auch heute noch irgendwie mal so ein kompletter Marktüberblick, wo eine der großen Autozeitschriften oder irgendeine Publikation mal wirklich flächendeckend die Autos durchgemessen hat und sagt, die sind rechtskonform, die sind es nicht. Das heißt also, es wird auch in der... Würden Sie mir da zustimmen? Also so mit Ruhm...
Ja, absolut, absolut. Ich meine, wir haben das... Ich habe ja gesagt, wie lange ich schon dabei bin. Ich kenne die Akteure, die teilweise jetzt hinter Gittern auch sitzen oder saßen, die als Heroen gepflegt wurden in der Publizistik, die jetzt zumindest mit einem schwarzen Schatten stehen. Der Skandal als solcher ist noch nicht restlos juristisch aufgearbeitet, aber man hat schon gesehen, da ist geschummelt und getrickst worden, definitiv. Wobei man sagen muss, wir haben uns sehr lange auch in Europa auseinandergesetzt mit den Klimafaktoren rund um den Straßenverkehr. Die Gesundheitsthematik spielt eine eher untergeordnete Rolle. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das hätte man mit Unterstützung, logischerweise auch mit Prüfeinrichtungen. Der Motorjournalist hat keinen Testlabor im Hintergrund, wo er mal sagen kann, den schicken wir jetzt als erstes mal ins Abgaslabor. Aber im Prinzip, klar, ist da einiges aus der Verankerung
geworden. Aber es hat natürlich umweltchemische Institute gegeben, die man einfach hätte beauftragen können. Das kann ich jetzt als kleiner Blogger nicht, aber die anderen hätten die Kapitalkraft da gehabt. Es ist auch in gewisser Weise, wenigstens in meinem Umfeld, in meiner Filterblase, eine gewisse Misstrauen und Aversion auch gegen den klassischen Motorjournalismus gekommen. Durch den Skandal, aber eben auch die Darstellung der Elektromobilität, wobei ich mich auch ein bisschen in Innovationsfeldern bewege. Und jetzt haben Sie also einen frischen Start angelegt und wie wollen Sie es jetzt konkret machen? Sie wollen einerseits eine gewisse Plattform für Hersteller bieten, um die neue Technologie zu kommunizieren? Und welche Leserschaft haben Sie im Auge? Also eher, ja, den Fachmann?
Ich hole da vielleicht ein bisschen aus. Also natürlich, der Journalist denkt im Klassischen vielleicht erstmal an Papier. Wir machen ein Magazin. Damit haben wir auch, sind wir zum ersten Mal auf breiterer Basis bekannt geworden. Allerdings, deshalb habe ich auch ganz bewusst den Begriff Plattform gewählt, verschiedene Erscheinungsformen gewählt. Das Magazin ist vierteljährlich erscheinend, eine Ausprägung. Wir haben, bevor wir das Magazin herausgebracht haben, auch eine Plattform im Internet gestartet und noch wesentlich früher ein Live-Format, den sogenannten Edison Talk. Denn die Frage von Ihnen war ja auch, wo sehen Sie die Zielgruppe? Diese Talks sind Plattformen, Diskussionsforen mit Industrievertretern, also nicht nur der Fahrzeughersteller, sondern auch Energieversorger, Infrastrukturanbieter mit Endkonsumenten. Ich habe es ja vorher schon geschildert, es gibt da einen großen Informationsbedarf im Augenblick. In früheren Zeiten hat der versucht, der Journalist sämtliche Fragen selber zu beantworten. Wir sind ja der Meinung, wir haben Netzwerke hier an der Hand, aufgrund des Standings der Verlagsgruppe, die wir nutzen können, um die mit den Endkonsumenten zusammenzubringen. Wir haben mittlerweile 22 dieser Formate Edison Talks durchgeführt. Das sind Abendveranstaltungen, in der Regel aber auch Tagesveranstaltungen gewesen, wo wir Schauspieler, Elektromobilisten, also Schauspieler mit Elektromobilen schon unterwegs sind, Ingenieure, Produktionsplaner, Energieversorger mit einfachen Menschen zusammengebracht haben. Das haben wir hier beispielsweise bei den Stadtwerken gemacht, da haben wir uns über City-Logistik in Zeiten von Feinstaubalarm unterhalten. Wir haben es auf der IAA gemacht. Wir haben es vor 3 Wochen auf dem Hockenheimring gemacht. Wir sind Partner des Hockenheimrings, der sich zu einem Emodrom-Schaufenster für neue Mobilität in Baden-Württemberg entwickelt. Und dort hatten die Menschen dann Möglichkeiten, ihre Fragen zu stellen. Die haben wir moderiert. Und anschließend am Hockenheimring hatten sie dann auch die Möglichkeit, beispielsweise Pedelecs, Elektrofahrräder und Elektroautos auf der Rennstrecke zu fahren. Man muss die Menschen, das ist meine Erfahrung, muss ihnen A, die Ängste und Sorgen geben, die berühmte Reichweitenangst, und man muss ihnen die Möglichkeit geben, diese Neuerungen persönlich kennenzulernen. Wir können lange theoretisieren, aber letztlich ist der praktische Eindruck immer der entscheidende.
Ja, also praktisch, man kann es sagen, es ist ein Townhall-Format in gewisser Weise. Also wo die Durchschnittsbevölkerung eben auf Experten in dem Feld trifft und Fragen stellen kann.
Ja, richtig, genau. Früher ist das so im Journalismus gewesen, der Journalist trifft einen Experten, einen Vorstand, interviewt ihn und die Ergebnisse präsentiert er seinem Publikum. Wir nehmen jetzt quasi unsere Leser gleich mit und die haben ganz andere Fragen teilweise. Und das macht die Sache sehr spannend.
Ja, es ist halt auch die Frage, es ist ja auch ein Gegenstand, den der Durchschnittsbürger einfach nutzt und dadurch auch eben eine hohe Relevanz für ihn hat. Also es ist im Prinzip, das ist der Leser und die Durchschnittsbevölkerung, praktisch der Autokäufer. Wie wollen Sie die Fachöffentlichkeit, die Akteure in der Industrie ansprechen, vernetzen und da einen journalistischen Mehrwert für diese Gruppen generieren?
Wir haben unterschiedliche Formate. Diese Konferenz, wir haben jetzt unlängst eine Konferenz gemacht zum Thema Fuhrpark und Mobilitätsmanagement. Wir sind ja nicht nur die einfachen Normalbürger, die große Fragen und Probleme haben, unter anderem auch durch die Dieselfahrverbote in den Großstädten, sondern auch im Prinzip beispielsweise Fuhrparkmanager großer Unternehmen. So, die haben wir dann zusammengerufen in einer Fachkonferenz und dazu Autohersteller eingeladen, Verkehrsexperten, Forschern, Betreiber von oder Geschäftsführer von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsbetrieben, weil wie gesagt, ich sehe nicht nur das Thema Elektromobilität, sondern Mobilität ist neu zu denken, intermodal und klimaneutral. Und darüber kriegen wir dann neue Formate. Und das heißt auch, Nun war es im Oktober ein Edison Summit in Berlin gemacht, wo Politik und Industrie dann wiederum und Forschung zusammengebracht haben. Fahrzeughersteller, Klimaforscher, Politiker wie Cem Özdemir von den Grünen, um in diesen Runden dann Positionen zu debattieren und Perspektiven aufzuzeigen.
Das ist ja noch ein bisschen so, es ist schwammig und fließt ineinander.
Verschiedene Formate.
Was ich meine, ist was anderes. Wir haben ja das Feld Elektromobilität, wo wirklich auch schon eine Praxisrelevanz da ist, wo also auch wirklich der Durchschnittskonsument Autos kaufen könnte, wenn er es wollte. Und wir haben auf der anderen Seite diese hochkomplexen Themen, also autonomes Fahren ist in weiten Strecken noch ein Forschungsfeld. Gut, 2021 sehen wir die ersten Fahrzeuge von Großserienherstellern, aber momentan ist es halt irgendwie noch am Firmament und es ist ein Technologiethema und noch nicht ein Thema mit Praxisrelevanz. Dann haben wir auf der anderen Seite diese Felder Smart City, Vernetzung, intermodale Ketten. Wie bringen Sie da Struktur und Ordnung rein? Also das ist ja die große Frage. Der Durchschnittsbürger, es ist jetzt momentan noch eine große Suppe praktisch. Es verändert sich was in der
Verändert sich was? Das ändert sich. Das ist eine Biosphäre, sage ich in dem Zusammenhang immer. Und ich führe ganz gern auch einen guten Bekannten von mir an, den Rennfahrer Harald Frenzen. Mit dem habe ich früher gelegentlich für die Wirtschaftswoche Autotests gemacht. Bei einem dieser Tests ist er dann beim Elektroauto hängen geblieben. Wir hatten das Tesla Model S. Hier, das Auto hat ihm so gut gefallen, dass er anschließend ein Exemplar gekauft hat. Er wohnte damals hier im Rheinland zur Miete, hat dann festgestellt, nachdem er auch seiner Frau noch ein Elektroauto von BMW gekauft hat, dass die Stromrechnung in die Höhe ging. So, und dann ist er hingegangen und hat gesagt, jetzt bauen wir unser erstes eigenes Heim und richten es gleichzeitig so ein und aus, dass wir energieautark sind. Er hat mit großem finanziellen Aufwand dann ein Haus gebaut, mit Erdwärmeversorgung, Photovoltaik, mit einem Energiespeicher, wo er die Energien einsammeln konnte, um sie dann einzuspeisen, im Prinzip in seine Elektroautos und die E-Bikes, die er sich später auch angeschafft hat. Das ist ein Gesamtsystem, was man sehen muss und was erst in der Zusammenfügung dieser Komponenten voll und ganz seinen Zweck erfüllt. Da kommt dann klar visionär noch hinzu, Elektroautos, die dann auch autonom in Zukunft unterwegs sein werden und nicht im Privatbesitz dann wahrscheinlich auch sind, sondern geteilt genutzt werden, in Sharing-Systemen unterwegs sind. Und so sieht man dann, entwickelt sich ein komplett neues System, das sozusagen auf der Straße stattfindet, aber auch im Prinzip Städtebau beeinflussen wird, den Siedlungsbau beeinflussen wird. Und das sind diese Felder, die wir in unterschiedlichen Formaten im Magazin, auf der Webseite und in den Veranstaltungen dann auch beleuchten wollen.
Also im Prinzip ist es vielleicht für unsere nicht motorsportaffinen Zuhörer, Heinz Harald Frenzen war in den 90ern Formel-1-Fahrer. Ich glaube, er war auch passabel erfolgreich Dritter oder Vierter.
Er war Vize-Weltmeister. Er war Vize-Weltmeister, hat sich nach 27 Rennen oder was gewonnen. Also er ist gegen Michael Schumacher damals gefahren, der natürlich ungleich erfolgreicher war. Also insofern, er kommt aus der klassischen Brumm-Brumm-Ära und hat sich dann zu einem Summ-Summ-Anhänger, Elektromobilisten entwickelt.
War übrigens auch einer der ersten elektrischen Motorsportler, ne? Hat schon 2005 oder 2006 in einer der ersten Rennen ein bisschen gefahren. Ich werde hier auch den elektrischen
Motor. Ja, für ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit einer beträchtlichen Summe sechsstelliger Art ein Hybridfahrzeug selber konstruiert auf der Basis eines Gumbat Apollo, eines konventionellen angetriebenen Fahrzeugs mit Unterstützung eines Ingenieurs von...
Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!